Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann.
Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die eigentlich in ganz Deutschland erfüllt werden sollten. Ich nenne nur jetzt mal Grünlanderhalt oder eine reichhaltige Fruchtfolge oder auch Blühstreifen oder Agroforstsysteme. Das sind alles Ökoregelungen und da möchte ich nicht, dass sie in Niedersachsen zum Beispiel künftig gar nicht mehr angeboten werden und nur noch in Bayern, weil das Bundesland Bayern vielleicht finanzstärker ist.
Ottmar Ilchmann ist niedersächsischer Landesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, ABL. Und Sie konnten gestern an dieser Stelle ein Gespräch mit ihm hören. Wie es um die Einigkeit der Länderagrarminister bestellt ist, zeigte sich gestern bei ihrer Sonderkonferenz in Berlin. Dazu gleich ein Gespräch mit Harald Grete, dem Direktor von Agora Agrar. Dann berichten wir aus Baden-Württemberg über das, was die Heizungsbranche in Bezug auf die Energiepolitik beschäftigt. Sie ist nämlich unsicher, wenn sie ihre Kundschaft beraten soll. Ölförderung in Albanien, die und anderes gefährdet den Nationalpark an der Vjosa, einem der letzten wilden Flüsse Europas. Und wie sie im Sommer nachhaltig gärtnern, darum geht es schließlich im Selbermacht-Tipp.
Die Abnehmer verlangen gewisse Qualitäten, die Brotbäckereien oder die anderen. Vor 20 Jahren gab es einfach einen anderen Standard und den können wir in Deutschland eben nicht mehr einhalten. Damit sind wir aus vielen Märkten raus. Wir bauen unsere Bödenqualität ab, weil wir aus den Reserven des Bodens zehren und sozusagen die Humusgehalte runterfahren. Also das ist keine nachhaltige Landwirtschaft, die wir betreiben und da kann ich nicht noch weiter reduzieren.
Weniger düngen für den Naturschutz, das war Holger Henjes vom Landvolk Niedersachsen und auch er war hier gestern ausführlich zu hören. Weniger Bürokratie und Vereinfachung der gemeinsamen Agrarpolitik, das haben die Agrarminister der Bundesländer bei ihrem Treffen gestern in Berlin von der EU-Kommission gefordert. Eine verlässliche Finanzierung verlangten sie auch, aber Kürzungen seien der falsche Weg. Komplett einig war sich die Runde allerdings nicht. Niedersachsens grüne Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte zum Beispiel nannte das gemeinsame Papier einen Minimalkonsens und wünscht sich mehr Maßnahmen für Umwelt, Klima und Tierschutz mit Brüsseler Geld. Über die Ergebnisse der Konferenz von gestern kann ich jetzt mit Dr. Harald Grete sprechen. Er ist Direktor von Agora Agrar und Professor für internationalen Agrarhandel und Entwicklung. Guten Tag, Herr Grete.
Einen schönen guten Tag, Frau Kuhlmann.
Wie bewerten Sie die Ergebnisse der Sonderagrarministerkonferenz gestern?
Also dass die Agrarminister dafür eintreten, dass es ein starkes Agrarbudget gibt, das ist erstmal nicht erstaunlich. Wenn das Geld sinnvoll verausgabt werden würde, ist das natürlich auch sinnvoll. Allerdings hat man sich nicht auf allzu viel einigen können. Wichtig und richtig ist, dass man sich dazu bekannt hat, dass man mit der Erbringung von Gemeinwohlleistungen, also Umweltschutz, Tierschutz und so weiter, Geld verdienen können soll. Aber wie genau dieses Geld verausgabt werden soll, da gibt es allerdings keine Einigkeit.
Sinnvoll das Geld ausgeben. Wer bekommt wie viel und wofür? Wie könnte die EU-Agrarpolitik nach 2027 aussehen?
Also wenn wir auf die heutige Situation schauen, dann werden etwa 40% der Mittel der gemeinsamen Agrarpolitik von der EU ausgegeben für das, was auch aus wissenschaftlicher Perspektive sinnvoll ist, für die Honorierung von gesellschaftlich erwünschten Leistungen der Landwirtschaft, die am Markt eben nicht hinreichend entlohnt werden. Sowas wie Biodiversität, das sind dann die Blühstreifen, die Gehölze, späte Schnittzeitpunkte, das Tierwohl, der Gewässerschutz und so weiter. 60% der EU-Mittel werden allerdings ausgegeben für relativ pauschale Flächenprämien und teilweise auch für an die Produktion gekoppelte Zahlungen. Da gibt es den Sammelbegriff Direktzahlung. Begründet wird das mit Einkommensstützung, das ist nicht überzeugend. Insofern, der Großteil der Mittel wird bisher nicht an gesellschaftlich gesetzten Zielen orientiert ausgegeben.
Wie sollte es denn künftig aussehen?
Ja, es wäre sinnvoll, die gesamten Mittel eben auszugeben für die Honorierung von gesellschaftlich erwünschten Leistungen. Einfach weil es sonst keine Rechtfertigung gibt für den Einsatz öffentlicher Mittel. Das sind ja letztendlich Steuermittel. Und das muss sich orientieren an den Zielen, die wir als Gesellschaft haben. Das wird auch seit Jahrzehnten angemahnt vom Europäischen Rechnungshof, von vielen wissenschaftlichen Gremien. Und natürlich soll damit auch Geld verdient werden. Aber das Geld muss eben gebunden sein an ganz klare Ziele.
Wir haben ja eben von Praktikern gehört, dass sie sich Bürokratieabbau wünschen. Ginge der automatisch auf Kosten des Naturschutzes, wie befürchtet wird?
Ja, der Begriff Bürokratieabbau, der führt, meine ich, etwas in die Irre. Wir wollen ja keine Anarchie, sondern wir wollen einen funktionierenden Staat. Und der braucht eben auch Bürokratie. Aber es geht natürlich um Bürokratievereinfachung. Also es geht darum, die angestrebten Ziele, die wir haben, mit möglichst geringer Belastung von Verwaltung und wirtschaftlichen Akteuren zu erreichen. Das läuft dann in der Praxis, in der Diskussion häufig durcheinander. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Also ein Beispiel, wo es eben ein Rückbau ist in Bezug auf den Umwelt- und Naturschutz, ist die Abschaffung der Flächenstilllegung, die wir im Frühjahr 2024 gehabt haben. Da galten vorher 4%, das ist ersatzlos weg. Das wird verkauft unter Bürokratieabbau, ist aber ein wirklicher Nachteil, was die Umweltwirkung angeht. Aber es gibt auch sinnvolle Entlastung. Die jetzt diskutierte Verringerung der Mehrfacherhebung von Daten. Wenn Sie Landwirtin oder Landwirt sind, müssen Sie häufig immer wieder dieselben Daten eingeben. Da geht es darum, das zum Beispiel zu verringern und einfacher zu machen. Also Licht und Schatten gibt es da unter diesem Sammelbegriff Bürokratieabbau.
Den Landwirten geht es auch um die Wettbewerbsfähigkeit angesichts von Agrarprodukten aus Ländern, die weniger hohe Ökostandards haben. Was tun?
Ja, genau deswegen brauchen wir eben die Honorierung von Leistung. Es ist ja richtig, dass wir in Europa in Teilen höhere Ansprüche an Umweltschutz, an Tierschutz, an Klimaschutz haben und dass das natürlich Geld kostet in Erbringung. Und deswegen müssen wir das honorieren, diese Leistung. Und wenn wir das nicht tun, sondern so pauschale Prämien haben, dann schmilzt dieses Budget eben langsam ab. Das tut es seit Jahrzehnten und das ist etwas, was auch voraussichtlich in der kommenden Finanzperiode wieder passiert. Insofern so wichtig, raus aus dieser Basisprämie und hinein in die Honorierung von Leistungen, um damit auch die Landwirtschaft trotz der höheren Ansprüche an Umweltschutz wettbewerbsfähig zu halten.
Die Wettbewerbsfähigkeit ist auch ein Argument in der Debatte um Tierwohlstandards, die ja eine Bedeutung für die Agrarwende hat. Im Bundesrat wird heute über das Tierwohl-Label abgestimmt. Wie sehen Sie diese Debatte?
Ja, auch dort gilt, Tierwohl kostet Geld. Und das Allerwichtigste, noch viel wichtiger als ein Label, ist, dass wenn wir die Standards flächendeckend erhöhen, und das sollten wir tun, dass wir dann auch staatliche Zahlungen für Tierwohl leisten. Das ist seit Jahren ausgearbeitet in der sogenannten Borchert-Kommission, wird aber nur ansatzweise bisher umgesetzt. Und da geht es darum, jetzt diese Mittel auszubauen für die Honorierung von Tierwohl und die Standards weiter anzuheben. Und gleichzeitig ist die Kennzeichnung, also ein Label, auch wichtig und es ist auch richtig, das staatlich verpflichtend zu tun. Dort gilt es aber, die bisher vorgesehene Regelung zu vereinfachen. Das kann man auch tun, sodass sie besser vereinbar ist mit sozusagen den privatwirtschaftlichen Anforderungen an so eine Kennzeichnung.
Harald Grete von Agora Agrar war das zur Sonderkonferenz der Länderagrarminister gestern. Vielen Dank, Herr Grete.
Vielen Dank, Frau Kuhlmann.
Entlastung bei Gaspreisen, keine Entlastung bei Strompreisen. Klimaschutz im Grundgesetz, aber Klimaziele in Frage stellen. Die Heizungsbranche kritisiert widersprüchliche Botschaften der Bundesregierung zur Begrenzung des Klimawandels. Und gestern war das Hauptthema auf ihrem Fachtag in Heidelberg. Seit heute Morgen treffen sich dort auch die Innungsvertreter Baden-Württembergs. Katharina Thoms hat mit einigen gesprochen.
Die Kundschaft dauerhaft verwirrt, beschreibt Heizungsbauer Rainer Häfele aus Göppingen.
Habe ich jetzt damals das Richtige gemacht mit einer neuen Gas- oder Ölheizung?
Mit seinem Heizungs- und Sanitärbetrieb in der Nähe von Stuttgart ist er auch Berater im politischen Hin und Her.
Was darf ich überhaupt noch betreiben?
Man kann sich nicht mehr auf das verlassen, was gestern beschlossen wurde.
So beschreibt Bernd Simon die Verunsicherung der Kundschaft. Und auch seine eigene.
Die politischen Diskussionen, die kommen da natürlich nicht gut an, vor allen Dingen auch, weil die Verlässlichkeit fehlt.
Eigentlich war der Pfad ja klar, sagt Heizungsbauer Simon aus dem tiefen Süden Baden-Württembergs. Nach der Novelle des GEG, des Gebäudeenergiegesetzes, sollten sich mittelfristig alle auf den Weg in die Klimaneutralität machen, wo keine Fernwärme in Planung, die Heizung in die Jahre gekommen ist, da rät Simon zur Wärmepumpe. Aber jetzt, wo die Bundesregierung im Koalitionsvertrag ankündigt, das Heizungsgesetz solle wieder abgeschafft werden, da fällt die Beratung noch schwerer als sowieso schon im konservativen Landstrich.
Es gibt tatsächlich Kunden, die sagen, ja, ich will weg vom Öl, ich will weg vom Gas. Und die anderen sagen, ja, die nächsten 15 Jahre, 20 Jahre, das ist nicht mehr lange hin. Da müssen wir doch trotzdem mit Öl heizen und eben wegen meinem Alter, da mache ich nichts anderes. Ich will einfach eine neue Ölheizung und fertig.
Gerade die Generation 60 plus sei sehr skeptisch, habe Angst vor den Kosten.
Ich kann denen sagen, ja, wenn ihr jetzt die Heizung in Auftrag gebt, dann ist die und die Förderung möglich. Wenn er noch ein Jahr wartet, weiß ich nicht, was passiert.
Auf dem Verbandstreffen fordert die baden-württembergische Heizung-, Sanitär-, Klimabranche deshalb Planungssicherheit, Verlässlichkeit. Verbandschef Wolfgang Becker plädiert für einen Energiefrieden.
Die tragenden Parteien der Politik der Mitte sollten sich darauf einigen, in welche Richtung wir unsere Rahmenbedingungen gestalten und nicht bei jeder neuen Wahl zu meinen, man muss das Rad wieder genau in die andere Richtung drehen. Das ist langfristig auch volkswirtschaftlich kompletter Irrsinn.
Das Heizungsgesetz solle nicht abgeschafft werden. Bei einer Reform will sich der Verband für einfachere Regeln und Förderung einsetzen. Dass die Energieministerin Katharina Reiche, CDU, vieles wieder abschaffen will, das Betriebsverbot für sehr alte Heizkessel zum Beispiel, das lehnt Becker ab.
Die Aufgabe einer Wirtschaftsministerin ist, wirtschaftliche Sicherheit zu geben und nicht Unsicherheit weiter zu streuen.
Der steigende CO2-Preis werde ohnehin die Wärmewende steuern.
Wir sind ziemlich sicher, dass fossile Brennstoffe teurer werden. Gas wird nicht mehr günstiger und nicht mehr so günstig, wie das vermeintlich in den Zeiten russischer Gaslieferung war.
Danach hatte die Bundesregierung versucht, sich unabhängiger zu machen und auch mit dem Geld der Privatkundschaft neue Gasspeicher finanziert. Dass ausgerechnet da VerbraucherInnen jetzt entlastet werden, die Gasspeicher mit Steuergeld aus dem Klimafonds bezahlt werden, Kopfschütteln bei Verbandschef Wolfgang Becker.
Wir tun jetzt den Bürgern mit der verringerten Gasumlage das Signal setzen, ja, Gas wird doch noch mal billiger, und tun gleichzeitig bei der Stromsteuer ihnen sagen, ja, aber die Stromsteuer tun wir nicht an alle Bürgerinnen und weiter abgeben.
Das konterkariere die Bemühungen der Branche. Und auch die EU-Politik sei komplett darauf ausgerichtet, dass fossile Heizungen teurer werden. Spätestens in 2 Jahren mit dem ETS2, dem europäischen Emissionshandelssystem. Dann gelte auch für Heizungen ein immer weiter steigender CO2-Preis. Durch die politischen Diskussionen werde das völlig in den Hintergrund gedrängt, sagt der Göppinger Heizungsbauer Rainer Häfele.
Das ist noch sehr wenig präsent. Also das Thema CO2-Besteuerung, das ist für uns eine ganz große Aufgabe, sowohl als Betriebe, als Innung, als Verband, hier wirklich das auch in die Köpfe zu bringen.
Auf dem Verbandstag will sich die Branche auch für Korrekturen in der kommunalen Wärmeplanung einsetzen.
Die Wärmeplanung ist aus unserer Sicht zum heutigen Zeitpunkt insgesamt sehr unrealistisch. Sie wollen allein 45% im Schnitt über Wärmenetze lösen.
Also den Anschluss an Fernwärme. Der Verband plädiert für mehr individuelle Lösungen. Wärmepumpen vor allem. Baden-Württemberg ist schon weiter als andere Bundesländer mit der Wärmeplanung. Die Krux: Einerseits rechnet sich ein Fernwärmenetz nur, wenn sich möglichst viele anschließen. Bis das aber gebaut ist, vergehen noch viele Jahre. Auch bis grüner Wasserstoff für alte Gasnetze verfügbar ist. Stadtwerke müssen viel investieren. Politische Unsicherheit verschlimmere die Lage nur, da ist sich die Branche einig.
Energiefrieden statt Verunsicherung. Die Heizungsbranche Baden-Württembergs kritisiert die Energiepolitik. Die Vjosa in Albanien ist einer der letzten wilden Flüsse Europas. Aber der Nationalpark dort wird durch Ölverschmutzung und Wasserentnahme bedroht. Eigentlich soll die Vjosa als Naturattraktion Touristen anziehen. Aber wenige hundert Meter vom Fluss entfernt wird Öl mit uralten Pumpen gefördert und Abfälle landen in Zuflüssen und Gruben. Seit eine Umweltschutzorganisation auf das Problem aufmerksam gemacht hat, versucht die Regierung, die Spuren der Verunreinigung zu beseitigen. Aus Albanien berichtet Georg Florian Ulrich.
Meter um Meter arbeitet sich der Bagger voran. Wo früher ein Bach war, ist jetzt ein tiefer Graben. Eine Schaufel nach der anderen landet auf der Ladefläche eines Lasters. Die Mündung des Baches, der hier gerade weggebaggert wird, gehört zum Vjosa-Nationalpark in Albanien. Die Vjosa gilt als letzter wilder Fluss Europas. Ihr klares, türkises Wasser schlängelt sich durch die Landschaft. Doch aus dem kleinen Zufluss, an dem der Bagger steht, fließt kein Wasser. Was hier den Berg runterkommt, Abfälle aus der Ölindustrie. Eine dicke, schwarze Masse bedeckt den gesamten Bachlauf. Es stinkt nach Teer. Umweltaktivisten wie Olsi Nika von Eco Albania hatten vor einigen Wochen auf das Problem aufmerksam gemacht. Es war komplett voll mit dickem Schlamm aus den Ölabfällen. Da kann man echt nicht erwarten, dass da irgendwas noch lebt. Wir haben da Reptilien und Vögel gefunden, die komplett überzogen waren mit dem Zeug. Natürlich alles tot und das tut weh, das zu sehen. Nachdem ein Video von der Ölverschmutzung ins Internet gelangt ist, hat die staatliche Ölfirma Alpetrol einen Bagger geschickt, um hier aufzuräumen. Vom Bach und von den toten Tieren sieht man nicht mehr viel. Der Bagger hat ganze Arbeit geleistet. Gut, dass hier mal was passiert, findet Palum, ein Bauer aus der Region. Das geht hier schon seit 60 Jahren so. Er zeigt uns die Quelle des Abfalls. Eine Verarbeitungsanlage für Rohöl, etwa 1,5 Kilometer vom Fluss entfernt. Das Gelände ist abgesperrt. Aus der Ferne sieht man rostige alte Tanks und eine große Grube, randvoll mit noch mehr der schwarzen Masse. Von hier erstreckt sich ein schwarzes Band bis hin zur Vjosa. Die Anlage ist Teil des Ölfelds von Gorisht, das ganz in der Nähe des Nationalparks liegt. Alte Bohrtürme prägen die Landschaft, dazwischen verrosten alte Öltanks. Viele der Ölpumpen sind noch aus der Zeit der kommunistischen Diktatur, gehören der staatlichen Firma Alpetrol. In einem Café treffen wir ein paar Männer, die für die Firma arbeiten. Mit den Abfällen kennen sie sich aus. Das ist gar nicht so einfach zu entfernen. Im Winter ist das Zeug hart und im Sommer durch die Hitze schmilzt es wieder. Der Bach, das ist quasi der Abfluss. Wenn es irgendwie eine Havarie gab oder eine Störung, hat man das früher einfach da in den Bach abgelassen. Ihre Namen wollen sie nicht nennen. Auch die albanische Regierung äußert sich nur schriftlich zu dem Thema. Das Problem sei schon alt. Derzeit gäbe es in der Region schon lange keine neuen umweltschädigenden Aktivitäten mehr. Doch es tut sich etwas auf staatlicher Seite. Einen Tag, nachdem wir an der Vjosa waren, erfahren wir, dass der Leiter der Anlage vorübergehend festgenommen wurde. Und es sind Investitionen geplant. Alpetrol will in der Gegend für 2 Millionen Euro Ölbrunnen aktivieren. Das Ölgeschäft in Nationalparknähe läuft weiter. Die nahen Ölfelder sind nicht die einzige Bedrohung für den noch jungen Nationalpark an der Vjosa. Die Umweltorganisation Eco Albania hat in einer Karte Mülldeponien, Kieswerke und Schwarzbauten aufgelistet. Alles, was dem Nationalpark gefährlich werden könnte, ist hier zu finden. Manche der Müllkippen liegen direkt am Fluss. Nur ein kleiner Damm trennt sie vom Wasser. Doch besonders die Wasserentnahme macht den Umweltschützern Sorgen. Einer der Zuflüsse der Vjosa, die Sushica, soll angezapft werden. Etwa damit im Urlaubsort Himara die Swimmingpools voll sind und die Duschen am Strand laufen können. Denn der Tourismus boomt in Albanien und er bringt dringend benötigtes Geld ins Land. Doch gerade das Wasser sei für den Vjosa-Nationalpark unentbehrlich, findet Olsi Nika. Wenn wir von einem Nationalpark sprechen, in dem sich alles um einen Fluss dreht, also mehr als 90% des Nationalparks Wasser ist und auch das ist, was es so einzigartig und besonders macht. Und wenn man da dann anfängt, das Wasser wegzunehmen, was wollen wir dann am Ende überhaupt noch schützen? Beim Streit um das Wasser der Sushica konnte man sich auf einen Kompromiss einigen. Die Leitung kommt, soll aber weniger Wasser transportieren als geplant. Im Moment probiert die Regierung in Albanien einen Spagat, will Wirtschaft und Umwelt unter einen Hut bringen. Man will Öl fördern, Touristen anlocken und die Natur schützen. Wenn es um die Zukunft des letzten wilden Flusses in Europa geht, fordern Umweltschützer wie Olsi Nika jedoch mehr Entschlossenheit. Es ist eine Entweder-oder-Situation. Entweder sagt man, wir haben jetzt einen Nationalpark, oder man lässt es bleiben.
In Albanien gefährden Ölförderung und anderes einen Nationalpark.
Deutschlandfunk. Selber macht Tipp.
Seit längerem regnet es im Sommer bei uns immer weniger oder es prasseln Sturzbäche vom Himmel. Wer einen Garten hat, sollte versuchen, Pflanzenauswahl, Bewässerung und Bodenpflege anzupassen. Ressourcensparendes Gärtnern ist das Stichwort. Und wie das geht, hören Sie von Sabine Krüger.
Wo es genau mit dem Klimawandel hingehen wird, können wir nicht sicher sagen. Aber Wetterextreme häufen sich schon jetzt. Oft gibt es also entweder zu viel oder zu wenig Regen. Wie wir in unseren Gärten damit umgehen können, zeigt uns Bea Frenzke. Sie ist seit vielen Jahren aktiv im Arbeitskreis des Biogartens am Turnerhof in Köln und gibt ihr Wissen als Dozentin der Volkshochschule weiter. Sie steht an einem Beet mit einem Spaten in der Hand.
Wenn Sie wissen wollen, wie trocken ist denn Ihr Boden eigentlich, weil Sie aus dem Urlaub zurückkommen, dann machen Sie einen Bodenanstich. Ich mache das jetzt mal hier mit dem Spaten und drücke den Spaten zurück. Und ziehe ihn wieder nach vorne. Und idealerweise würden Sie jetzt alle mit mir hier sehen, dass der Boden 5 bis 7 Zentimeter durchgetrocknet ist. Darunter, hier ist die Erde feucht.
Das ist gut zu erkennen, denn oben ist der Boden heller als unten. Zum Vergleich macht sie daneben einen zweiten Bodenanstich.
Hier ist gestern gegossen worden und es sieht so aus, als ob die Feuchtigkeit durchgehend ist. Was nicht passieren sollte, ist, dass man einfach mal so drüber braust und der Boden sieht schön feucht aus. Dazwischen ist so eine Lücke, die trocken ist.
Die Lektion für uns? Lieber selten, aber intensiv und durchdringend gießen, statt oft und immer nur ein bisschen. Großflächig den Garten zu sprengen sei Wasserverschwendung, dabei verdunstet zu viel. Deshalb immer nur gezielt da gießen, wo Wasser fehlt. Wie schwierig es ist, abzuschätzen, ob Regen den Boden ausreichend durchnässt hat, macht Bea Frenzke am lebensechten Beispiel deutlich.
Viele sind in der Stadt unterwegs, da war gar nichts, nur Sonnenschein. Sie kommen nach Hause und sehen, oh, es ist nass und sind auch kleinere Pfützen dabei. Ja, wie viel hat es denn jetzt geregnet?
Eine Möglichkeit wäre der eben gelernte Bodenanstich. Die zweite ist ein Regenmesser. Der steht in einem anderen Gartenteil, in den wir Bea Frenzke im Gänsemarsch folgen.
An dem können Sie nämlich in Millimetern ablesen, wie viel Niederschlag es gegeben hat. Es gibt die Formel, 1 Millimeter Niederschlag durchfeuchtet in etwa 1 Zentimeter Boden. Und dann können Sie sich ausrechnen, wenn Sie tatsächlich 23 Millimeter Niederschlag hatten im Sommer, nachdem es wochenlang trocken war, dann sind vermutlich die ersten 2 oder 3 Millimeter verdunstet. Aber 20 Millimeter haben sich in 20 Zentimeter durchfeuchteten Boden gewandelt.
Das erleichtert die Entscheidung, ob ich gießen muss oder nicht. Und zwar?
Immer so viel, dass Sie wirklich mit dem Gießwasser unter die Wurzeln kommen. Ich nehme mal an, dass bei meinem Salatkopf, der ja eine Höhe von 20 Zentimetern vielleicht erreicht, die Wurzelmasse auch mindestens 20 Zentimeter tief reicht. Dann sollte ich sehen, dass ich den Boden 20 Zentimeter tief durchwässere.
Und wie viel Gießwasser ich dazu brauche? Auch dafür hat Bea Frenzke eine Formel.
10 Liter Wasser durchfeuchten, einen Quadratmeter, etwa 10 Zentimeter tief.
Wir stehen vor einem großen Gemüsebeet.
Man kann einfach ausmessen, das sind vielleicht 4 mal 5 Meter, dann wären das 20 Quadratmeter. Ich möchte die 10 Zentimeter tief durchwässern, dann müsste ich 20 Gießkannen aufbringen. Für jeden Quadratmeter eine 10 Liter Kanne.
Zudem zeigten die Pflanzen auch, was sie bräuchten. Solange die Blätter noch grün und straff seien, versorgten sie sich noch selbst, auch wenn der Boden schon ausgetrocknet aussehe. Ließen sie die Blätter hängen, müsse man gießen. Ausnahmen gäbe es allerdings auch.
Es gibt Pflanzen wie die Zucchini und den Kürbis oder bei den Zierpflanzen den Frauenmantel. Wenn es denen zu heiß wird, dann haben die Blätter nicht so weit ausgebreitet, sondern die senken den Saftdruck in den Zellen an den Rändern, sodass die Blattränder so ein bisschen nach unten fallen. Und wenn Sie Ihre Pflanzen dann am nächsten Morgen nochmal anschauen, dann sehen Sie, die haben sich wieder aufgerichtet. Wenn die sich aber bis zum nächsten Morgen nicht mehr erholt, spätestens dann müssen Sie ran.
Was zur wichtigsten Botschaft führt, die uns Bea Frenzke für den Garten mitgibt.
Beobachte und handle entsprechend.
Sabine Krüger war das. Nach Ansichten des Bundes für Umwelt- und Naturschutz in Sachsen hat die Elbe als Wasserstraße ausgedient. Der Fluss sei als Güterverkehrsweg faktisch nicht mehr nutzbar, erklärte der BUND-Landesverband heute in Dresden. Der offiziell angestrebte Mindestwert von 1,40 Meter Wassertiefe werde mittlerweile in jedem Jahr in 3 bis 5 Monaten nicht erreicht. Die Abstimmung über die Kandidaten fürs Bundesverfassungsgericht, gleich ein Thema bei Philipp May. Sie hörten Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ich wünsche einen guten Tag.